Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gesprächspartner ist männlich. Name?
Marc Kaffenberger.
Alter?
45 Jahre.
Geburtsort?
Erbach im schönen Odenwald.
Dein Beruf?
Ich bin diplomierter Bankbetriebswirt.
Hast du Hobbys? Und wenn ja, welche?
Ja, Hobbys, also neben dem Thema Schreiben mittlerweile, vor allem Musik. Ich spiele das ein oder andere Instrument und war früher sehr viel musikalisch auch unterwegs, aber das begleitet mich bis heute.
Hast du so etwas wie ein Lebensmotto? Muss kein Spruch sein, also kann auch Umschreibung sein. Also
ja, dann umschreibe ich das mal. Eine positive Grundeinstellung ist für mich unglaublich wichtig und sich nicht zu verstellen. Mit dem Ziel, am Ende des Lebens sagen zu können, ich hatte ein glückliches und erfülltes Leben.
Sehr gut. Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist das Entscheidende. Da kommen wir vielleicht später auch drauf, dass man manchmal Chancen packen muss und Gelegenheiten, damit man nicht irgendwann steht und sagt, ich habe irgendwas nicht gemacht. Ich glaube, das sind immer die bitteren Sachen im Leben. Wenn man gescheitert ist, ist das okay. Aber man hat es probiert.
Ja, das gehört ja auch heute zum Lernprozess dazu. Viele Erfolge entstehen ja durch Misserfolge und durch eine Lernkurve, die man anschließend ins Positive dreht. Deshalb ist so eine Grundeinstellung, positiv ins Leben zu gehen, auch mit Rückschlägen klarzukommen, einfach unglaublich wichtig.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, mit denen du zusammenarbeitest, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Wahrscheinlich würden sie sagen, dass ich unheimlich zuverlässig bin, auch zu meinem Wort stehe, sehr authentisch bin. Also ich verstelle mich weder im Beruf noch im Privaten. Ich bin wirklich in allen Lebensbereichen so, wie ich wirklich bin. Und dass man mit mir auch gut diskutieren kann. Also andere Meinungen akzeptieren, auch mal gegenseitige Positionen beleuchten und trotzdem am Abend, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, sicherlich dann beisammensitzen kann, auch mal ein Bier oder einen Wein trinken kann.
Marc Kaffenberger, mein Gesprächspartner. Es geht heute um den Bad Boss hier im Talk. Marc Kaffenberger ist mein Gesprächspartner. So, ich bin jetzt der klassische Mensch. Ich kenne den Odenwald zum einen. Wir haben dort mal Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Da war ich aber ganz klein. Das ist ganz lang, ganz, ganz lange her. Und natürlich kennt man das, wenn man Kinder hat, dann landet man irgendwann im Felsenmeer.
Ja, unheimlich schön dort. Ja.
Du bist aber dort groß geworden, ne?
Ich bin dort groß geworden, übrigens auch in der Landwirtschaft. Wir hatten einen klassischen Bauernhof und ich habe das geliebt, auch mit mehreren Generationen unter einem Dach zu leben. Also bei uns haben sowohl die Großeltern als auch noch zeitweise zumindest die Urgroßeltern, habe ich noch kennengelernt zum Glück. Und wir haben ja zumindest einige Jahre mit 4 Generationen unter einem Dach gelebt. Ja.
Bauernhof, Landwirtschaft bedeutet immer, man fängt früh an zu arbeiten, oder?
Ja, das ist so. Und man hat dann ja auch die Vorbilder direkt vor Augen. Es muss jeder mit anpacken und auch Wochenends mal anpacken. Und das prägt sicherlich auch, ja.
Das heißt, darf ich fragen, was du alles machen durftest, musstest und wie das ausgesehen hat?
Das fing relativ früh an, dass man, also im Grunde einfach, die einfachsten Themen waren, wenn die Kühe von der Weide geholt werden müssen, dann ging ich mit und habe die einfach aufgepasst, dass sie auf dem Weg bleiben. Und da war ich relativ jung. Aber auch später, wenn es mal aufs Feld rausging, bei der Apfelernte war ein ganz wichtiges Thema, dann war ich natürlich da mit dabei. Da hat die ganze Familie mitgeholfen, ja.
Und Landwirtschaft, ich glaube, da haben viele heute gar keine Vorstellung mehr. Das ist wirklich, beginnt früh, endet spät.
Ja, ja. Also wenn ich meine Großeltern noch so gut in Erinnerung habe, die haben wirklich, egal ob unter der Woche, Samstag, Sonntag, morgens früh im Stall gestanden. Klar, dann natürlich auch mal ein paar Stunden Luft dazwischen, aber auch dann wieder abends die Arbeiten entsprechend vor sich gehabt. Mit anderen Maschinen als heute. Das ist ja heute wesentlich einfacher.
Ja, aber ich kenne auch ein paar, also gerade es hört sich ja nach Mischbetrieb an, was ihr hattet. Das sind auch, glaube ich, die besonders intensiven, weil da ist immer irgendwas.
Ja, so ist es, genau.
Und wie gesagt, und wenn Tierhaltung ist, dann bestimmen die ja so ein bisschen den Rhythmus, weil das geht halt einfach früh los.
Ja, genau. Ja. Heute hat man viel mehr Tiere in der Landwirtschaft, braucht auch größere Maschinen. Also ich will nicht sagen, dass das von der Arbeit weniger geworden ist. Es ist einfach anders geworden. Und die Menge, die heute zu bewältigen ist, ist wiederum eine ganz andere.
Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Landwirtschaft so aus dem Fokus geraten ist, weil letztendlich sorgt die Landwirtschaft dafür, dass wir alle leben und uns ernähren können. Und
Ja.
das spielt so im Alltag so, also es sei denn, man wohnt auf dem Land, spielt es halt so kaum noch so eine Rolle. Es ist irgendwie so,
Ja.
ja, wird gar
Ja, es
nicht
hat sich
we
stark verändert. Ja.
ja, für mich fehlt da tatsächlich die Wertschätzung. Wie
Ja, es
ist
sind ja
das?
eher bürokratische Aufbau seitens der Politik im Moment. Und man sieht auch gerade im Odenwald, wenn man mit Menschen spricht, die früher viel Landwirtschaft betrieben haben, die haben oft auch keine Nachfolger mehr, die Kinder übernehmen es nicht mehr aus diversen Gründen. Und da gehört sicherlich Bürokratie und alles sehr, sehr stark mittlerweile dazu. Ne?
Also was mich wirklich schockiert ist, aber dann kommen wir vielleicht weg von dem Thema, ist auch
Ja.
die Überwachung, die da stattfindet. Das heißt, da fliegen ja mittlerweile Drohnen und Satellitenbilder über und alles wird überprüft. Und wenn irgendetwas nicht so ist, wie es sein soll, muss sofort irgendein Bericht abgegeben werden. Ich
Ja.
glaube, wir überziehen das gerade ganz massiv, weil beim unternehmerischen. Ah, und das sind ja alles Unternehmer, gehört halt auch eine gewisse Freiheit und eine gewisse Gestaltung dazu. Und wenn es zu eng wird, dann passiert halt sowas, dass Menschen keine Lust mehr drauf haben.
Genau.
Bei der Landwirtschaft, bleiben wir noch bei dem einen Punkt, ist ja meistens so, tatsächlich irgendwie eines der Kinder soll übernehmen, ne?
Ja, das ist richtig. Das wäre mein Vater gewesen, der am Anfang auch noch mit im Betrieb war, hat aber dann eine kaufmännische Lehre angestrebt und ist auch dann im kaufmännischen Bereich geblieben, weil mein Großvater, mein Vater standen vor der Entscheidung, wenn das Ganze noch ja betriebswirtschaftlich auch Sinn gemacht hätte, hätte man deutlich vergrößern müssen und investieren müssen. Und da war wirklich das Thema, geht das weiter, geht das auch in den Generationen über? Und dann haben sie eine Entscheidung getroffen und die war im Grunde gegen die Landwirtschaft, aber für eine berufliche Weiterentwicklung meines Vaters, wo man im Nachhinein auch sehr froh sein kann, dass das dann so kam und diese Entscheidung so getroffen wurde, ja.
Das heißt, diese Entscheidung hat eine Generation vor dir jetzt entschieden.
Genau, jawohl.
Ja, aber sonst ist tatsächlich, dann wäre es die nächste Generation, die dann wieder das Problem hätte,
Ja.
übernehme ich das? Und ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil gerade solche Betriebe haben ja oft Geschichten, die ziemlich lange zurückgehen oder lange nachvollziehbar sind. Und dann ist es
Ja.
natürlich auch immer so schwer, wenn man dann genau die Generation ist, die dem vielleicht ein Ende setzt oder.
Ja, genau. Ja.
Aber gut, es war Kindheit auf dem Bauernhof und das war alles in Erbach und Umgebung. So muss ich mir das vorstellen, so
Ja, also
kleinstädtisch.
nahe Erbach, Brombachtal heißt der Ort, Langenbrombach. Dort aber in Umgebung, also Erbach, Michelstadt bis nach Groß-Umstadt, das ist ja alles so eine Ecke, Bad König in der Mitte. Und das war so meine Heimat, genau.
Aber ich kann mir vorstellen, für eine Kindheit ist das ein schöner Raum.
Absolut. Ja, also allein das Thema Natur, was für mich heute noch einen riesen Stellenwert hat, das hat man als Kind sehr stark mitbekommen, das komplette Dorfleben, Familienthemen, wo einen ja auch dann die Werte, die in der Familie in der Erziehung eine Rolle spielen, auch für später prägen, auch dann Vereinsthemen später. Also all das ist für Kinder wirklich ein Traum. Also auf dem Land groß zu werden, im entsprechenden Umfeld, das macht auch so ein Stück weit stark für berufliche Themen später und für die ganze Lebensentwicklung, die man so vor sich hat.
Und in der Jugend wird es dann schwieriger, ne?
Ja, das kommt drauf an. Man sagt ja immer, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dann sind die Eltern, die ein Problem damit haben. Diese Meinung habe ich mit 16 vielleicht mal vertreten. Ich habe selbst zwei Töchter. Ich habe dann die Meinung später andersrum vertreten. Aber nein, Spaß beiseite. Ja, natürlich fängt man dann irgendwann an, auch eigene Wege, eigene Gedanken einzuschlagen. Aber umso wichtiger, und dafür bin ich heute sehr dankbar, war, dass meine Eltern mich da immer unterstützt haben. Vielleicht auch, wenn ich nicht immer den Weg eingeschlagen habe, wo sie gesagt haben, ja, verstehen wir oder verstehen wir auch nicht. Aber die Botschaft war immer, geh in dein Leben rein, wir stehen hinter dir bei allen Entscheidungen, die du triffst, wir sind für dich da. So mit dieser Botschaft. Da geht man relativ unbeschwert in einige Themen rein, aber auch gestärkt, weil man weiß, man hat auch noch Menschen hinter sich, die im Notfall für einen da sind. Ja.
Wohin orientiert man sich in der Jugend? Ist das dann bei dir Darmstadt oder welche Stadt geht man? Wo geht man
Ja,
hin?
Darmstadt.
Okay, das war dann einfach die Stadt, wo man vielleicht abends mal hingeht oder
Genau,
raus.
ja.
Okay.
Das war Darmstadt. Michelstadt Erbach hatte auch das eine oder andere zu bieten. Und da waren wir so mit 15, 16 sehr oft. Gab es noch ein Billardhaus, das war sehr schön, da waren wir sehr oft. Aber auch zu Hause. Wir hatten durch das im Bekanntenkreis auch ja, verschiedene Räumlichkeiten da waren, haben wir uns auch oft bei uns zu Hause getroffen oder bei Freunden und haben dann da sehr viele schöne Abende verbracht.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marc Kaffenberger. Wir sprechen heute über den Bad Boss, über Führungsstil aus den 80ern. Marc Kaffenberger ist mein Gesprächspartner. Eine Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle: Warst du ein guter Schüler?
Jein, das kommt drauf an. Das ist immer eine diplomatische Antwort, aber das kommt jetzt wirklich drauf an. Wenn das Fach mich interessiert hat, war ich definitiv ein guter Schüler. Das war jetzt zum Beispiel Themen wie Musik, Deutsch, Geschichte. Das waren alles Dinge, die mich sehr interessiert haben. Auch Mathematik. Aber es gab auch Fächer wie Biologie, Chemie, Physik. Das hat mich damals nicht die Bohne interessiert. Und ich hatte auch später in meinem Lebensweg nie wieder damit zu tun. Das wusste ich zwar damals noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch. Und da war ich auch kein guter Schüler. Da habe ich auch einschlägige Erfahrungen mit Lehrern natürlich gemacht, weil ja, da bekommt man keinen Beifall.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Also insofern, nach der Schule, das ist ja dann immer so der Punkt, hast du da gewusst, was du machst, wo das hingehen soll?
Ja, im Grunde schon. Ich hatte mit meinen Eltern zusammengesessen und auch im Freundeskreis. Man tauscht sich ja aus, wo gehen so die Wege hin. Die Bewerbung bei einer Bank lag relativ nahe, weil auch im Bekanntenkreis hörte man, das macht Sinn, das ist schön und angesehener Beruf und so. Das war ja damals auch sehr wichtig. Und ja, dann habe ich mich bei den beiden Banken vor Ort beworben. Also Volksbank und Sparkasse. Da gingen meine Bewerbungen hin, ja.
Okay, und erfolgreich?
Ja, also bei der Volksbank habe ich dann einen Ausbildungsplatz bekommen und habe auch am Ende dann ja 20 Jahre dort gearbeitet, verschiedene Weiterbildungen gemacht, vom Azubi dann auch bis zum Bereichsleiter. Und das war eine unglaublich schöne Zeit.
Und das ist so, wie ich mir Bank vorstelle. Das heißt, eine Ausbildung mit allem, was dazugehört, alle Abteilungen, Kreditanlagen und alles, was
Genau,
passiert.
ja.
Okay.
Also in diesen 2,5 Jahren lernt man wirklich alles kennen und von den Marktbereichen bis zu internen Bereichen, in die Filialen, bis hin zum Marketing. Und das ist ja auch sehr wichtig, dass man dann für sich entscheiden kann, was liegt mir, was macht mir Spaß und wo sehe ich mich später auch mal beruflich innerhalb des Unternehmens.
Und wo hast du dich gesehen?
Am Markt, also mit Menschen zu agieren, auch im Vertrieb zu arbeiten. Und das war relativ schnell klar, dass das ein Thema für mich ist. Also
Also das
mich,
heißt wirklich
ja.
raus, Kontakt mit Menschen
Genau,
und okay, ja.
ja, also in der Buchhaltung zu sitzen und das meine ich nicht abwertend, aber von morgens bis abends mit Menschen weniger in Kontakt zu treten, wäre für mich nichts Motivierendes gewesen.
Nee, wir sind ja, das ist ja, das, wir vergessen das immer wieder. Das Tolle ist ja, wir sind eine arbeitsteilige Gesellschaft
Ja.
und jeder von uns ist anders. Jeder hat andere Vorlieben, jeder hat andere Fähigkeiten. Manche müssen alleine im Büro sitzen und die Ruhe haben. Andere brauchen den Trubel und das ist ja das
Ja.
Tolle, dass so eine Gesellschaft möglich macht.
Ja, und diese Vielfalt bringt dann genau das tolle Ergebnis hervor, was auch jedes Unternehmen braucht.
Das hört sich jetzt aber, weil du hast schon eine Zahl gesagt, 20 Jahre, das ist dann aber schon
Ja.
eine Karriere im Unternehmen, ne?
Ja, das war so. Ja. Wir sind ja gestartet damals als Unternehmen, was auch noch von der Fusion stand. Die wurde dann erfolgreich gemeistert und ich wurde dann relativ jung Filialleiter und hatte ein kleines Team und das war also im Nachhinein betrachtet eine der schönsten beruflichen Zeiten, weil wir verschiedene Generationen von wirklich von jung bis ganz erfahren einen Riesenspaß bei der Arbeit hatten und wahrscheinlich genau gerade deshalb, weil wir trotzdem die Professionalität nie aus den Augen verloren haben und immer den Fokus auch wussten, wo wir den setzen, waren wir sehr erfolgreich miteinander. Und das war klasse.
Ich glaube, du hast das auch in einer Zeit gemacht, wo die Filiale auch noch, ja, wie sage ich das, viel entscheiden konnte, ne?
Ja, das war so,
Ja,
ja.
wo du halt einfach sagst, pass auf, da kommt jetzt jemand zu mir, der hat irgendwie ein großes Projekt, der will das planen. Und wenn das
Ja.
irgendwie stimmig war, so habe ich das auch noch erlebt, dann hast du eine Zusage gekriegt.
Ja.
Also da mussten zwar noch Sachen geprüft werden, aber du hattest eigentlich relativ schnell ein, ja, das machen wir, das sieht gut aus, sag ich mal.
Das ist so. Ja, da
Ja.
waren aber auch viele Regularien noch nicht so, wie sie heute sind. Heute sind auch Vorgaben teilweise einzuhalten, die lassen diese Kompetenzfreiheiten auch ein bisschen einengen. Was teilweise auch richtig ist, wenn es zum Beispiel um Kreditprüfungen geht, da ist es ja wichtig, dass man da wirklich genau hinschaut. Und das hat sich sehr positiv weiterentwickelt, auch wenn da teilweise bürokratisch mittlerweile der Bogen massiv überspannt wird, seitens der Aufsichten sicherlich. Aber im Kern sind diese Themen ja auch wichtig und wertvoll.
Also ich habe nur das, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, was ich mal so erlebt habe, ist dann einfach, dass diese ganzen Ausdrucke, die da automatisch rauskommen, ich saß da mal in einem Termin, da wurde die Hälfte sofort einfach gleich in den Papierkorb geschmissen, aber sie konnten nicht verhindern, dass es rauskommt.
Ja.
Aber vertiefen wir, glaube ich, nicht. Was ist denn passiert, dass du, ich sag mal, das ist ja immer so eine bodenständige Karriere, könnte man verfolgen, bis man in Rente geht. Aber irgendwas muss ja bei dir passiert sein, dass du gesagt hast, nee, da geht noch irgendwas anderes.
Ja, also das Thema ist vor allem, also Finanzen und Thema Bank ist für mich schon der Lebensinhalt. Das ist so. Und ich bin ja auch nach wie vor im Bankensektor tätig und das mache ich wirklich mit Leidenschaft. Aber daneben hat jeder gewisse Hobbys oder Leidenschaften auch für andere Themen, die einen motivieren oder die vielleicht auch einen notwendigen Ausgleich im Leben bringen. Der eine geht auf den Sportplatz und ist am Fußballspielen. Von Fußball habe ich gar keine Ahnung, also wirklich null. Und da sind eher so musikalische Themen das, wo ich mich sehr für interessiere. Und ich habe jetzt in den letzten, ja, mittlerweile fast 30 Jahren sehr viele Führungskräfte kennengelernt, sehr viele Mitarbeiter kennengelernt. Und das Thema Mitarbeiterführung, das hat sich einfach so entwickelt, wo ich sage, das interessiert mich brennend. Da habe ich viele Bücher zugelesen, verschiedene Ansätze und dann auch mal zu sehen, wie sich das so seit den 80er Jahren bis heute entwickelt hat, was auch erfolgreich war und was nicht. Das war eigentlich ein Thema, wo ich so für mich irgendwann mal reflektiert habe. Das ist ja auch ein Wissen oder eine Erfahrung, die man dann ansammelt. Wenn man diese Dinge mal vor allem praxisnah erzählen kann, dann ist es ja auch eine Hilfe für jüngere Führungskräfte, die vielleicht von diesen Themen profitieren und die Hintergründe auch besser verstehen oder in der Anwendung ja noch schlagkräftiger, nenne ich es mal einfach, oder einfach nochmal besser werden können.
Das Spannende ist ja in unserer Gesellschaft, und ich glaube, das ist auch, ich glaube sogar fast, das ist auch in den großen Gesellschaften in den USA ähnlich, dass man ja meistens in eine Führungsposition reinstolpert, sage ich mal so
Ja,
vorsichtig, und meistens unvorbereitet,
das stimmt, ja.
weil man irgendwie positiv aufgefallen ist, weil man eine gute Fachkraft war. Und das Verrückte ist, eine gute Fachkraft ist nicht immer eine gute
Nein,
Führungskraft.
meistens sogar nicht, weil woher soll man es denn wissen? Ich habe da eine lustige Geschichte, was mir passiert ist damals. Ich bin mit 26 Jahren bin ich Filialleiter geworden und hatte ein Team von rund 10 Mitarbeitern und die waren im Grunde alle deutlich älter als ich. Also es hätten meine Eltern und noch älter sein können. Jetzt hätte ich ja zwei Möglichkeiten gehabt. Ich hätte reingehen können, hätte sagen können, ich bin jetzt hier der Chef. Ich weiß, also in Anführungszeichen, alles besser. Wir machen das jetzt so, wie ich das hier für richtig halte. Da hätte ich aber keine motivierten Leute gehabt. Und es wäre auch falsch gewesen. Es wäre definitiv demotivierend gewesen. Ich wusste damals mit Führungsthemen auch noch nicht so viel anzufangen, aber ich bin intuitiv rein und habe gesagt, wir sind jetzt ein Team miteinander, wir können voneinander lernen. Ich freue mich auf das, was wir gemeinsam bewegen können und lasst uns gemeinsam hier mal richtig Gas geben. So, ich habe dieses gemeinsam in den Vordergrund gestellt, ohne dass ich vorher ein Führungsthema kannte. Und das meinte ich vorhin auch mit Werten, die einem ja in der Erziehung oder im Umfeld als Jugendlicher, als Kind auch vielleicht mitgegeben werden, dass man später so eine Art situative Verhaltensweisen hat, die dann auch richtig sein können. Und die Führungsthemen habe ich erst später gelernt. Aber das hat geholfen damals, in der Situation das Richtige zu tun.
Das ist ein spannendes Thema, weil wenn du da so reinkommst und du weißt ja gar nicht, wen habe ich da vor mir, gibt es jemanden, der vielleicht auch Führungskraft werden wollte,
Ja.
dann ist es ja kritisch. Es gibt ja auch Menschen, die wollen das einfach auch nicht. Dann sage ich mal, ist es ja unkritisch. Dann haben die wahrscheinlich auch mit dem jüngeren Vorgesetzten nicht ein Problem, weil sie wollen da ja gar nicht hin.
Genau, ja. Und das muss man ja auch rausfiltern und das kriegt man nur mit Kommunikation hin.
Okay.
Viel miteinander reden und das war immer das Thema, was am Ende die Probleme gelöst hat. Auf Augenhöhe reden, wertschätzen, vor allem authentisch bleiben und die Motive des Gegenüber verstehen, erfragen, verstehen, damit arbeiten.
Und das ist jetzt ohne zu viel verraten. Ich vermute mal, du bist halt positiv aufgefallen und da hat man gesagt, ja, den können wir einsetzen. Aber wahrscheinlich hat auch die Vorbereitung gefehlt, ne?
Die Vorbereitung auf den Job, meinst du jetzt?
Auf die Führungskraft,
Auf die
nicht auf
Führung?
den Job. Also ich glaube, fachlich wird da alles in
Hm.
Ordnung gewesen sein.
Ja,
Wird das Unternehmen
das war
alles
so,
getan
ja.
haben, ja.
Ja, nein, das war sicherlich so. Und die Führungsthemen haben wir aber dann damals direkt angeschlossen. Also dann kamen auch Führungsseminare, die mir unglaublich viel gebracht haben. Ich hatte tolle Dozenten im Genossenschaftsverband und an die muss ich heute teilweise noch denken, mit welchen Geschichten die kamen. Und das hat mich natürlich geprägt, klar.
Kannst du mir ganz kurz einen Einblick geben? Was kriegt man da für Seminare? Wie sieht es aus? Also, in welche Fachrichtung geht das?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt beim Thema Führung gibt es ja verschiedene Ansätze. Und man kann, also das einfachste Beispiel ist wahrscheinlich, welche Führungsstile werden denn gelehrt? Und da gibt es Führungsstile aus den 80ern, ganz klassisch, von autoritär bis laissez-faire. Also von ich führe mit starker Hand und ich bin der König des Landes, ich sag's mal so. Und bis hin zu, es ist mir im Grunde egal, was meine Mitarbeiter tun, die werden schon das Richtige machen. Dazwischen gibt es immer verschiedene Abstufungen. Und damals war es zumindest so, dass man 5 Führungsstile gelernt hat und gesagt hat, welcher ist aktuell der sinnvollste. Man ging aber schon relativ schnell dazu über, und das ist auch heute so eher das Credo, dass man sagt, der Führungsstil, man muss den beherrschen und je nach Mitarbeiter auch gut einsetzen können. Das heißt, ein situativer Führungsstil. Es gibt Menschen, die brauchen eine klare Führung, eine klare Struktur, weil sie sich darin sehr wohl fühlen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, solange ich nichts von meinem Chef höre, bringe ich die höchste Leistung, wenn ich selbst viel entscheiden kann. Auch das hat man ja. So, und die Frage ist immer, wie geht man damit um und wie kann man die Menschen motivieren? Deshalb muss man die Führungsstile kennen und vor allem auch wissen, wie man mit den Menschen arbeitet, deren Motive erkennt, deren Probleme aber auch sieht und vor allem die emotionalen und kognitiven Themen, die einen Mensch bewegen, dass man das weiß. Damit man weiß, wie kann man auch Menschen motivieren. Und das sind Themen, die vor allem jetzt die letzten Jahre sehr klassisch in solchen Führungsseminaren gelehrt werden.
Und als gute Führungskraft muss man dann, glaube ich, auch Menschen mögen, ne?
Absolut. Es gab mal so einen Leitsatz, und das hat damals ein Dozent gesagt, vor 25 Jahren, der hat mal gesagt, führe niemanden, den du nicht leiden kannst. Und da ist absolut was dran. Also wenn man zwischenmenschlich merkt, da ist was, das lässt sich nicht aus der Welt schaffen. Dann kann ich den in der Regel nicht positiv führen, weil der Gegenüber merkt das. Und da ist immer eine Spannung drin. Deshalb diese Spannungen aufzulösen ist wichtig und das geht nur mit Kommunikation.
Dieser 80er-Jahre-Führungsstil, der begegnet einem ja manchmal tatsächlich noch hier und da.
Absolut, ja.
Mein Eindruck ist, der funktioniert nicht mehr.
Nein, der hat, wenn wir mal ehrlich sind, der hat ja noch nie funktioniert. Der hat deshalb nie funktioniert, weil das immer nur eine kurzfristige Lösung war. Und es gibt, ich nenne das in meinem Buch die Alberts dieser Welt. Also es gibt diese Figur Albert, der so diesen autoritären, auch theatralischen Führungsstil der 80er Jahre geprägt hat. Und der führt auch so ein Stück weit durch das Buch, um aufzuzeigen, wie war das damals und was ist eigentlich daran wirklich falsch und wie hat sich zum Glück auch positiv entwickelt. Und die Alberts dieser Welt, die haben ja nichts unversucht gelassen, immer ihre Kompetenz stark in den Vordergrund zu stellen. Und nicht auf ihre Mitarbeiter zu hören, sondern es gab Anweisungen. Und wie du jetzt gesagt hast, man sieht das ja heute noch. Also es ist ein paar Jahre her, aber ich habe das mitbekommen, wie eine Führungskraft mit einem DIN-A4-Ordner, der gut gefüllt war, nach einem Mitarbeiter geworfen hat. Da denkt man, wir sind ja mittlerweile in einer Zeit angekommen, wo es sowas nicht mehr gibt, aber das ist so. Ja. Aber was passiert da? Man fühlt sich nicht wertgeschätzt, man macht Dienst nach Vorschrift, man weiß genau, ja, das, was ich hier tue, hat für die Führungskraft keinen Wert. Und am Ende, wenn Mitarbeiter kündigen, ist es in der Regel nie wegen des Unternehmens. Es ist in der Regel immer wegen der Führungskraft.
Und das ist sehr teuer.
Das ist extrem teuer. Und ja, die Unzufriedenheit. Und wenn du mal siehst, wir reden ja heute über Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche. Wenn du aber jeden Tag aufstehst und gerne zum Arbeiten gehst, weil du weißt, dass dort mehr passiert als nur das Abarbeiten von Aufgaben, auch die zwischenmenschlichen Beziehungen und vor allem auch Wertschätzung deiner Tätigkeit, dann kommen so Tage, so Momente wie Work-Life-Balance ja automatisch, weil du ein Wohlfühlen hast. Dann sind wir wieder bei dem Thema Glücklichsein. Ein Glücklichsein bedeutet ja nicht so wenig wie möglich zu arbeiten, sondern dass meine Arbeit sinnstiftend ist.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marc Kaffenberger. Mit jungen Jahren kam er in die Führungsposition. Jetzt hat er ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Marc Kaffenberger ist mein Gesprächspartner.
Also Work-Life-Balance, da können wir jetzt ein riesengroßes Feld aufmachen.
Das ja, ist, ich finde, natürlich.
Ich finde das ein spannendes Thema, aber ich glaube, wenn wir uns ehrlich machen, dann wissen wir, dass 4-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich im Wettbewerb mit der Welt doch eher das unwahrscheinlichere Modell wird, ja, wenn wir langfristig in die Zukunft schauen.
Ja, das sehe ich auch so. Und wir brauchen ja eine Leistungsbereitschaft, damit wir betriebswirtschaftlich auch die Themen, die, also generell, die wir vorhaben in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, damit das auch funktioniert. Und nur wenn man das betriebswirtschaftlich gut hinbekommt, kann man auch soziale Themen noch mehr fokussieren und andere Themen auch. Aber wir brauchen eine Leistungsbereitschaft in einer Norm, die für jeden passt. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, Mitarbeiter nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Die Diskussion muss immer mit einem gesunden Augenmaß und mit gesundem Menschenverstand geführt werden.
Ich glaube ja, die meisten von uns wollen auch, ich nenne es mal, wachsen. Das heißt, aber ich glaube, das ist dieser Kniff, den zu finden, dass ich sage, geh immer so ein bisschen aus deinem Bereich, aus deinem Wohlfühlbereich raus, um den nächsten Schritt zu machen. Ja, tut weh, aber bringt schon was und ist ein gutes Gefühl, wenn man etwas geschafft hat, ja.
Ja, das ist so. Und das machst du privat ja auch, wenn du ein Ziel hast. Also ich hatte, letztes Jahr wollte ich unbedingt einen Halbmarathon mal laufen. Und das war für mich schon ein Ziel, was es mal zu erreichen galt. Aber dafür muss man natürlich trainieren. Man läuft nicht einfach mal so 21 Kilometer und das war natürlich eine Herausforderung. Und das geht auch nur, wenn man dann vor die Tür geht, wenn das Wetter auch mal nicht so gut ist. Und man sagt, und heute mache ich das. So, das bedarf einer Vorbereitung, aber ich stecke mir dann ja auch ein Ziel privat und sage, das will ich erreichen. Und so geht es ja beruflich im Ende auch.
Das heißt, du hast über deine Situation, dass du in eine Führungsrolle gekommen bist, dich bewusst mit dem Thema Führung auseinandergesetzt. Was passiert da eigentlich? Was muss ich wissen?
Oder? Ja, absolut. Und da ist bei mir immer sehr wichtig, sich abends auch mal zurückzunehmen und mal zu reflektieren. Also zu reflektieren, was war heute an dem Tag gut, was war heute schlecht. Und auch mal zu überlegen, was waren die Ursachen. Da geht es ja nicht darum zu sagen, wer hat Schuld, sondern es geht darum, wenn was nicht optimal gelaufen ist, was muss ich das nächste Mal tun, damit das besser wird. Also auch selbstkritisch da mal dran zu gehen.
Und ich glaube, eine gute Führungskraft, das ist so ein fehlgeleitetes Bild, muss natürlich auch nicht alles wissen, ne?
Ja, natürlich. Das geht ja auch gar nicht. Dafür gibt es in jedem Unternehmen ja auch Spezialisten in den jeweiligen Bereichen. Aber eine Führungskraft muss mit den Menschen sehr stark interagieren. Und wenn es in die tiefen Themen reingeht, braucht man die Spezialisten. Eine Führungskraft kann nie alles wissen. Das geht gar nicht.
Na, ich gehe nur gerade so die Bilder durch, was man so in der eigenen Karriere schon erlebt hat, so links und rechts des Weges gesehen hat, dass es ja durchaus auch Menschen gibt, die ja dann halt irgendwie das nicht eingestehen können, dass jetzt vielleicht der Mitarbeiter mehr Know-how hat. Aber bitte, dafür ist es eine Fachkraft.
Ja, und dafür ist es ein Team. Ja. Das ist ja genau der Unterschied. In den 80er Jahren gab es einen, ich nenne es mal wieder diesen Albert, einen Chef, der hat gesagt, da geht's lang. Na? Und heute ist ja der Teamgedanke auch stark im Vordergrund und der schafft es ja auch, also ein Mensch alleine ist schon großartig, aber viele Menschen zusammen können noch viel Großartigeres leisten, weil man unterschiedliche Stärken mit einbringen kann, auch mal Sichtweisen mit einbringen kann und am Ende mit dem Konsens ein Unternehmen wirklich erfolgreich nach vorne führen kann. Eine Teamleistung ist immer besser als das Wort des Einzelnen.
Da gibt es so einen Spruch, ich glaube, es ist ein afrikanischer Spruch. Ich gucke, ob ich ihn zusammenkriege. Ich bin alleine, bin ich schneller, gemeinsam kommen wir weiter.
Ach ja, schön.
Was eigentlich ganz gut passt, ja, weil es ist ja, ja tatsächlich passt. So, wenn ich auf niemanden Rücksicht nehmen muss und einfach bestimme und den Kurs, dann gehen Dinge schnell, aber wie weit sie dann gehen, stellt sich dann irgendwann.
Genau.
Ja. Ich habe von einem Kollegen von dir, der auch viele Menschen trainiert, habe ich etwas gelernt, was man als Führungskraft auch können muss. Und das habe ich auch schon öfter erlebt. Menschen, die in eine Führungsposition kommen und merken, dass sie dort falsch sind, dass man auch Wege haben muss, sie da wieder rauszukriegen. Ne?
Ja, das gibt es natürlich auch. Das ist nicht ganz so einfach, ja.
Also und nicht verlieren, sondern wenn du in einer größeren Organisation arbeitest, dass du einfach wieder schaust, dass du sie gesichtswahrend wieder auf eine gute Position kriegst.
Ja, genau. Das ist deshalb nicht einfach, weil da gibt es keine Patentlösung für. Auch hier kommt es wieder auf den Menschen selbst an. Wenn es ein Mensch ist, der für sich selbst reflektiert und spürt, dass dieser Job ihm nicht liegt, dass er damit keinen Erfolg hat und dass es ihm selbst auch nicht gut tut. Oftmals hat das ja dann auch gesundheitliche Folgen. Dann kann man immer gemeinsam Lösungen finden, gesichtswahrend und für alle unterm Strich eine gute Lösung. Das ist da möglich. Ist immer ein Prozess, aber ist auf jeden Fall möglich. Wenn natürlich ein Mensch oder eine Führungskraft dann, bleiben wir wieder bei Albert, die eigene Einsicht oder die Selbstreflexion nicht da ist, dann wird das Thema schwieriger.
Jetzt hast du zu dem Thema Führung ein Buch geschrieben und das trägt ja schon einen Titel, der so ein bisschen in die Richtung auch geht. Bad Boss Breaking, ne?
Genau, ja. Ja, der Titel, das ist, der ist abends entstanden. Ich bin ein großer Fan der Filmreihe Bad Boys. Ich mag den Humor und auch diese Actionreihe. Und ich habe über den Titel nachgedacht, welchen Titel kannst du da nehmen, um was geht's da? Und eigentlich ist es nicht Bad Boys, aber der Bad Boss. Und diesen im Grunde zu schlagen, nenne ich es mal, weil es geht ja heute darum, mit viel besseren Führungsmethoden vor allem diese altbackenen autoritären Führungsstile abzulösen. Und dann war dieses Wortspiel Bad Boss Breaking, also im Grunde die Bad Bosses dieser Welt ja zu schlagen, besser zu machen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marc Kaffenberger. Heute hier im Talk Marc Kaffenberger, er ist Experte für das Thema Führung.
Wenn du, ich weiß nicht, wenn du Beratung machst, ja, bist du in deinem Konzern noch oder gehst du in Unternehmen?
Nein, ich bin hauptberuflich im Finanzinstitut tätig, also bei den Genossenschaften, und bin aber nebenberuflich immer noch als freier Dozent unterwegs oder auch abends mal als Speaker unterwegs zu gewissen Führungsthemen. Und das mache ich ja im Nebenberuf, genau.
Okay. Das heißt, du versuchst dann im Nebenberuf möglichst viele Menschen das Leben besser zu machen.
Ja, genau. Ja, und das macht Riesenspaß, dass man gemeinsam Lösungen entwickelt. Auch da, es gibt nie ein Patentrezept, das muss zum Unternehmen und zu den Menschen passen.
Wie nimmst du das heute wahr? Ich glaube schon, dass wir eine Veränderung haben. Auch ich denke, die Corona-Zeit hat auch noch mal viele Dinge. Du hast auf einmal Leute, die im Homeoffice sitzen. Und ich glaube, das ist für Control-Freaks eine echte Herausforderung.
Ja, das ist so. Gerade wenn du Team-Meetings über Videotelefonie machst, auch so wie wir beide jetzt miteinander reden, das funktioniert gut. Aber wenn es natürlich um kreative Prozesse geht, wo Menschen miteinander interagieren müssen, fehlt eine Komponente, nämlich das persönliche Gegenübersitzen und das Miteinander reden, auch mal in einem Raum herumlaufen, die Gedanken kreisen lassen, das schränkt ein bisschen ein. Und das macht für Führungskräfte das etwas schwerer, weil ich kann die Arbeit nur bedingt messen. Aber wenn wir ehrlich sind, das kann man auch im Unternehmen, wenn jemand anwesend ist, im Vergleich zu den Videotelefonies, nicht mehr oder weniger schlecht. Ich kann hingehen und kann gucken, was er gerade arbeitet. Aber am Ende des Abends zählt ja auch das Ergebnis des Tages und das kann ich online auch messen oder mir mitteilen lassen. Also da gibt es schon Wege und Möglichkeiten, aber es hat sich verändert.
Ich habe das nur, du hörst das manchmal, dass wenn du viele introvertierte Menschen im Team hast, denen das eh schon immer lästig war, in großen Runden zu sitzen und sowas, dass die tatsächlich in diesem Umfeld Höchstleistungen bringen.
Ja,
die sie vorher, nicht gebracht haben, weil sie einfach jetzt in ihrem Raum sind, in ihrer Bubble, niemand stört sie, sie können einfach ihren Job machen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also deshalb, ich finde Homeoffice eine hervorragende Lösung. Gerade für Menschen, die für sich Ruhe möchten und sagen, dann kann ich besser, konzentrierter arbeiten, die sind in der Regel noch leistungsfähiger. Für mich ist Homeoffice eher eine Qual. Also ich habe auch, wenn es irgendwie möglich war, bin ich immer ins Unternehmen gefahren zu den Menschen, weil dieses Interagieren unheimlich wichtig für mich ist. Und da bringe ich eine bessere Leistung, wie wenn ich zu Hause vom PC sitze.
Und es ist ja, es gibt ja noch diesen, ich denke mal, das ist auch deine Erfahrung, diesen weichen Faktor. Das heißt, in dem Moment, wenn man sich zum Kaffee in der Küche trifft und ja, das mag vielleicht jetzt nicht Arbeit sein in diesem Moment, aber es passieren ja dann doch Dinge und manchmal ein Gespräch, das irgendwie einen zündenden Funke bringt, weil man halt gerade im Kopf frei ist, ja.
Ganz genau. Und da passiert ja auch emotional unheimlich viel, dass man miteinander lacht oder auch mal ernste Themen bespricht und abhakt. Und ich habe eins immer sehr gerne gemacht. Ich bin einmal die Woche oder alle zwei Wochen immer gerne auch durch die Unternehmen mal durch, einfach nur mal einen Kopf reinstecken, mal sagen, wie geht's, alles okay? Und oder mal einen Kaffee getrunken. Ja, das kostet Zeit, aber unterm Strich bin ich immer mit Infos raus, die mich und das Unternehmen weitergebracht haben. Manchmal waren es nur Kleinigkeiten. Und wenn es in irgendeiner Servicekette Probleme gab, die ich sonst nie mitbekommen hätte, aber die konnte man dann anpacken, konnte sie lösen. Und der Mitarbeiter fühlt sich gewertschätzt, weil er auch sieht, die Themen werden ernst genommen.
Das heißt, heute als Führungskraft muss man da empathischer sein als vielleicht in den 80ern?
Ja, absolut. Aber in erster Regel, also natürlich für die Mitarbeiter, aber auch für einen selbst. Ich mache mir doch das Leben viel leichter, wenn ich Empathie zeige und die auch zurückbekomme. Wie man in den Wald reinruft, so schallt es zurück, hat man im Odenwald gesagt. Und genau so ist es.
Es könnte manchmal so einfach sein, ne?
Ja, genau. Und wir müssen die Welt manchmal einfach machen.
Und das heißt, das gehört heute dann halt auch schon dazu, dass ich Dinge, was du da gerade angedeutet hast, eigentlich die Probleme schon frühzeitig erkenne, einfach indem ich regelmäßig auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spreche.
Ja, genau. Ja, in den 80ern war das sicherlich so, dass man Probleme auch ein Stück weit wegignoriert hatte, bis zu einem Punkt, wo dann vielleicht auch ein gewisser Leidensdruck bei dem einen oder anderen herrschte und er dann die Kündigung gezogen hatte. Diese Dauer des Leidensdrucks, nenne ich es mal, ist natürlich heute viel, viel kürzer, weil ich auf dem Arbeitsmarkt auch viel flexibler bin. Und ja, deshalb muss man immer mit allen Menschen im Gespräch sein, um mitzubekommen, wo liegt was im Argen und wie kann man das gemeinsam lösen, damit solche Situationen erst gar nicht mal entstehen.
Es gibt, sehe ich auch tatsächlich in deinem Buch das Wort, mittlerweile auch den Begriff so irgendwie so toxisches Arbeitsumfeld. Und das ist, glaube ich, das, was letztendlich von oben weggemacht werden muss, sage ich jetzt mal so ganz einfach.
Ja, das stimmt. Also toxisch ist ja auch so ein moderner Begriff, aber der beschreibt das relativ gut, wie manch Umgang in manchen Unternehmen noch gelebt wird und wie es sich, ja, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Toxische Beziehungen sind sowohl im privaten als auch im beruflichen, die sind immer zum Scheitern verurteilt.
Und das heißt, manchmal ist dann auch da die Trennung vielleicht sinnvoller, als sich das weiterzugeben, ne?
Auch das gehört auch dazu, ja.
Du hast das Beispiel, was ich doch, ich dachte, das gibt's nicht mehr, aber dass irgendwie was nach Menschen geschmissen wird und geworfen wird, obwohl ich es mir auch durchaus vorstellen kann, weil den einen oder anderen kenne ich auch, wo ich sage, oh, das könnte doch passieren.
Ja.
Das kriegst du aus der Seminartätigkeit oder wo kriegst du solche Feedbacks her?
Meinst du jetzt solche Beispiele?
Oder? Ja, kriegst du das von Menschen, die halt in solchen Situationen sind oder wo?
Ja gut, also dieses Beispiel habe ich selbst gesehen, vor wenigen Jahren noch, ist noch nicht allzu lange her. Das hat mich ein Stück weit schockiert, dass es sowas wirklich noch gibt und das dann auch noch zu rechtfertigen. Aber die Beispiele, viele davon habe ich selbst auch mitbekommen, aber auch über Seminare innerhalb des Netzwerkes auch, wo Menschen Beispiele erzählen, wo man denkt, boah, dass es das noch so gibt oder warum hat man das nicht mal umgedreht und warum ändert man das nicht? Und warum macht man sich, das wäre mein Punkt, das Leben nicht leicht, indem man dem anderen einfach mal zuhört? Es gibt ja immer eine Motivation hinter einem Handeln. Das heißt, wenn jemand schlechte Leistungen bringt und ich bin damit nicht zufrieden, klar, ich könnte den A4-Ordner nach ihm werfen. Das hat, also da kommt die Kündigung hoffentlich zeitnah, gell? Weil das hätte niemand anders verdient. Aber es geht doch darum, dem Menschen mal zuzuhören, warum er keine Leistung bringt. Es kann ja mehrere Gründe haben. Das kann ja sein, dass er sich fachlich überfordert fühlt. Das kann sein, dass er fachlich sagt, ich muss noch Dinge lernen. Das, was ich kann, reicht noch nicht aus, also vom Know-how. Es könnte aber auch sein, dass ich als Führungskraft ihm zu viel Arbeit zumute. Es könnte aber auch genauso gut sein, dass er vielleicht privat in einer Situation ist, wo er in der Arbeit keinen klaren Gedanken fassen kann. Also Scheidungs-, Trennungsthemen sind ja oft dann...
Also vielleicht ein temporäres, ja, Problem, was, genau, wo man auch weiß, hey, das geht auch vorüber. Jetzt finden so wir halt irgendwie einen Umgang für die nächsten Wochen und Monate, um dann, genau, halt einfach wieder normal weiterarbeiten zu können.
Ja, und wenn man das mit dem Mitarbeiter bespricht und auch dann sagt, pass mal auf, die nächsten 3 Monate, ich helfe dir, ich entlaste dich ein bisschen. Ich bin mir sicher, das bekommt man doppelt und dreifach zurück. Weil wenn man jemandem hilft, dann sagt er auch von sich aus, ich möchte was zurückgeben.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marc Kaffenberger. Heute hier im Talk Marc Kaffenberger. Er ist Experte für das Thema Führung.
Erzähl mir mal ein bisschen was über deine Musik. Was machst du da?
Ja, ich habe in relativ jungen Jahren angefangen, Klavier und Keyboard zu spielen, war dann später auch im Musikverein, in der Blaskapelle mit Trompete, habe noch etwas Gitarre gelernt, aber das Kerninstrument war immer Klavier und habe dann irgendwann auch mit Gesang angefangen, habe, wie ich so 18 war, mich einer Tanzband angeschlossen. Wir waren viel unterwegs, vor allem so im Frankfurter Raum. Und das war eine unheimlich schöne Zeit damals. Hab dann durch Familie, ich bin dann Vater geworden, habe ich die Musik sehr stark zurückgefahren. Hab aber mit einem wirklich sehr guten Freund heute noch immer noch ab und zu an Festlichkeiten oder auch Hochzeiten noch Musik gemacht, so als Duo. Und wir haben auch Musiknächte veranstaltet, dann wiederum mit einer Blaskapelle. Das waren sehr schöne Abende. Also die Musik hat mich immer begleitet und auch Freundschaften sind da entstanden, auf die ich heute nicht mehr verzichten möchte.
Und Musik machen ist ja, das gehört ja auch zu den Dingen, das sind die Momente, wo man gar nichts anderes im Kopf hat, ne? Weil man sich wirklich, ja, man ist bei der Sache.
Ja, und man kann unheimlich gut abschalten. Also das ist so das, wo andere auf den Fußballplatz gehen, ist das bei mir die Musik. Und wenn wir zusammen abends sitzen und spielen am Klavier oder singen dann miteinander und haben auch manchmal einen Auftritt oder jetzt am Wochenende gab es ein Wohnzimmerkonzert bei einem Bekannten, sehr gemütliche Abende, die wirklich so den Alltag auch mal nach hinten schieben und wo man wieder Kraft tankt für das, was dann kommt.
Wenn ich in deinem Buch blättere, da fallen mir dann sofort so ein paar Namen ins Auge. Ja. Jack Nasher oder Vera Birkenbiel. Das sind Menschen, die dich beeinflusst haben?
Ja, absolut. Also Vera Birkenbiel,
der Hammer,
also ist Wahnsinn. Also ist eine der besten Rednerinnen und Trainerinnen, die ich je kennengelernt habe, weil sie hat es geschafft, mit ihrer Art Menschen zu begeistern, dass sie einem wirklich sehr gut zuhören und sie hat sehr komplexe Themen immer einfach rüberbringen können. Sie hat sehr klare und einfache Worte gefunden und das hat mich immer fasziniert. Sie ist leider viel zu früh von uns gegangen, ist ja vor einigen Jahren verstorben, aber sie hat die Welt wirklich so erklärt, dass man die gut versteht und den gesunden Menschenverstand hat sie immer in den Vordergrund gestellt. Sie hat immer gesagt, ihr könnt lernen, was ihr wollt, auch an Fachthemen, ihr könnt lernen, was ihr wollt. Wenn ihr den gesunden Menschenverstand nicht einschaltet, werdet ihr scheitern.
Das war ein Typ, ich meine, man muss nur ein bisschen gucken, es gibt total viele Videos mit ihr im Netz und es ist manchmal, wenn sie erklärt, wie männliches Gehirn, weibliches Gehirn funktioniert und das mit so ganz einfachen Worten, und dann wird es manchmal deutlich, warum wir Stress bekommen, weil wir müssen mit 2 Menschen unterschiedlich kommunizieren, weil die Botschaft anders ankommt.
Ja, genau, so ist das. Aber wenn man das verstanden hat und sie konnte das sehr gut erklären, auch das hat das Leben wieder vereinfacht. Und die Kommunikation vereinfacht.
Ja. Und Jack Nasher ist halt so Verhandlungsexperte, aber da geht es, glaube ich, auch so um ein Thema. Das heißt, als Führungskraft erlebt man ja alles Mögliche und er ist halt auch der Meister, wenn mal, ja, keine Ahnung, unangenehme Dinge, ein Mitarbeiter vielleicht nicht die Wahrheit sagt,
Genau,
dann
ja.
steht man ja vor der Herausforderung, hey, nur weil der jetzt in der Enge ist, will ich den ja nicht entblößen, sondern ich muss ja irgendwie
Genau.
anders aus dieser Situation rauskommen.
Ja. Das ist auch das, was mich da so fasziniert hat, weil es geht einfach darum, dass man Lügen besser erkennt. Und nicht darum, den Menschen anschließend bloßzustellen oder zu sagen, du hast Schuld, du hast mich belogen. Es geht ja um das Motiv dahinter. Wenn Menschen lügen, gibt es ja immer ein Motiv. Und dieses Motiv zu hinterfragen, das ist viel wichtiger, weil warum hat der Mitarbeiter jetzt das Bedürfnis, mich anzulügen? Was steckt dahinter? Warum kann er nicht ehrlich zu mir sein? Das sind ja die Fragen, die man sich stellt. Und das mit dem Mitarbeiter gemeinsam zu besprechen, auch mal ihm zu reflektieren, das hilft ja wieder in der Kommunikation. Aber dafür muss ich verstehen lernen, wann ein Mitarbeiter vielleicht auch lügt und wann nicht.
Das heißt, es geht um das Motiv, zu gucken, warum meint er
Genau.
jetzt nicht die Wahrheit sagen zu können, warum muss er das verdecken, welche Angst spielt er vielleicht,
Genau.
ja.
Hat er Angst vor einer Konsequenz? Und wenn ich das anfange zu hinterfragen, dann gebe ich in erster Linie dem Mitarbeiter erstmal eine Sicherheit. Das heißt, obwohl er gelogen hat, will ich ja, dass er mir die Wahrheit sagt. Weil nur wenn er mir die Wahrheit sagt, können wir offen die Themen anpacken und auch wieder lösen. Das bringt ja dann nichts, wenn ich dann nochmal draufhau, weil er gelogen hat. Ich muss hinten dran verstehen, warum.
Ja, und oft ist ja vielleicht das Motiv dann auch, sag ich mal, das ist ja dann wieder menschlich, vielleicht verständlich,
Ja.
weil, keine Ahnung, ja, Angst vor Konsequenzen oder einfach, keine Ahnung, zu viel, da kommen ja ganz viele Sachen dann vielleicht an die
Genau.
Oberfläche, ja.
Ja.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, es braucht viel mehr Menschen wie dich, die, ja, menschlich, ja, durch die Organisationen gehen.
Ja, danke dir. Ja, ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, wenn man heute vertrauensvoll mit den Menschen umgeht und auf Augenhöhe wirklich miteinander spricht, also mit Augenhöhe meine ich jetzt nicht die Floskel, die überall bekannt ist, sondern wirklich den Menschen nicht dieses übergeordnete hierarchische Denken versucht überzustülpen, sondern wirklich sagt, wir sind ein Team, wir wollen gemeinsam was bewegen. Und dabei man selbst bleibt, dass das wirklich überall hilft und die höchste Motivation auch bei den Mitarbeitern hervorruft.
Und ich glaube auch, das merkt man in vielen Bereichen, durch die Digitalisierung gibt es natürlich auch, früher gab es halt viele Führungsebenen, aber das wird ja alles viel durchlässiger und es gibt oben jemand im Team, der muss irgendwie vorangehen und muss auch Dinge bestimmen, wenn es
Klar,
Unklarheiten gibt.
natürlich.
Aber ich glaube, diese Ebenen darunter sind nicht mehr so wie früher. Ich glaube, es sind tatsächlich Teams, ja.
Ja, und es gehört auch dazu, dass man über die Hierarchien hinaus, sich auch austauscht. Also, wenn ich wissen will, warum zum Beispiel in einem Kundenservice-Center gewisse Themen nicht laufen, dann kann ich zwar den Bereichsleiter fragen oder auch vielleicht den Abteilungsleiter, aber am besten frage ich die Mitarbeiter, die täglich damit arbeiten. Die werden mir das am besten sagen können. So, und das muss man miteinander einfach immer wieder pflegen.
Naja, und ich glaube, mit Empathie findet man halt auch die Stellen, warum was nicht rund
Ja.
läuft.
Also Ziel muss immer sein, dass Mitarbeiter sich melden und sagen, Mensch, mir ist da was aufgefallen. Entweder das können wir besser machen oder ich bin da unzufrieden oder das läuft nicht gut. Dass nichts dazwischen steht, keine Barrieren, dass man wirklich auch Kritik offen äußern kann und vor allem darüber sprechen kann.
Dein Buch ist für junge Menschen, die in Führungspositionen kommen, die in Führungspositionen wollen oder Menschen, die schon lange in Führungspositionen sind und sich verändern müssen, weil sie merken, vielleicht funktioniert das, was ich gelernt habe, nicht mehr.
Ja, ich glaube, es ist für beide.
Okay.
Für junge Führungskräfte, die bekommen im Grunde mal einen kompletten, ich nenne es mal Rundumschlag über so verschiedene Führungstechniken oder auch die Entwicklung der Führungstechniken und können das auch direkt anwenden, weil viele praktische Beispiele drin sind, die einfach das theoretische Thema, also es sind ja auch viele wissenschaftliche Studien genannt, die aber dann an praktischen Themen erklärt werden. Das heißt, als junge Führungskraft, wenn ich das Buch gelesen habe, habe ich wirklich ein gewisses Werkzeug in meinem Koffer, was ich mitnehmen kann und sofort anwenden kann. Für erfahrene Führungskräfte ist es eher dann ein Mehrwert, wenn es darum geht, sich selbst zu reflektieren und auch mal zu überlegen, mein Verhalten ist ja ein gewisser Stil. Und die Stile, die hier genannt werden, passen die, sind die wirksam, sind die nicht wirksam? Kann ich vielleicht auch bei mir selbst was verändern, damit ich Führung noch besser hinbekomme?
Ich habe gelernt, dass diese ganzen Führungsthemen und alles, was man so im beruflichen Kontext hat, sich auch hervorragend auf anderen Ebenen anwenden lässt, weil du hast natürlich diese Konstellation auch im Privatleben, in der Vereinsstruktur. Also es gibt echt viele, viele Dinge, wo du, das funktioniert nicht so ganz, aber es ist oft hilfreich, wenn man einfach gewisse Dinge schon mal gesehen hat.
Ja, vor allem was so manchmal Effizienz angeht. Also übertragen lässt sich das natürlich auf dem Vereinsleben auch. Wobei es gibt einen Riesenunterschied. Ich nehme mal jetzt das Privatleben, da kommt es am meisten raus. Man kann nicht, so wie man als Führungskraft manche Dinge wahrscheinlich anpackt, das im Privatleben machen. Wenn das 1:1 so wäre, fehlt nämlich ein ganz wichtiger Punkt und das sind die emotionalen Ebenen.
Ja, nein, ich hatte jetzt tatsächlich so an diese ehrenamtlichen Geschichten gedacht.
Ja.
Du hast nur Menschen natürlich freiwillig da und deswegen musst du da ein bisschen anders arbeiten. Aber oft hilft es doch, wenn du gewisse Dinge hast, wie ich jetzt sage, okay, wenn ich jetzt so und so agiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier vielleicht schneller zu einem Ergebnis kommen, größer.
Ja, das ist so, kann ich bestätigen, ja.
Ja. Sehr, sehr spannend. Das heißt, wenn man jetzt dein Buch gelesen hat und dich auch vielleicht mal sehen, wo hältst du denn Seminare? Hab ich die Chance, von extern irgendwo dich zu buchen?
Ja, klar. Also buchen kann man mich zum einen über den Mentorenverlag, aber auch zum anderen über meine Homepage. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Und wenn ich unterwegs bin, dann ist es meistens bei Firmen, die mich entsprechend buchen. Und ja, im Genossenschaftsverband bin ich auch bekannt für die Themen. Genau, ja.
Spannend. Ich glaube, es ist ein Thema, das viel mehr Bedeutung haben muss, auch in kleineren Organisationen. Also das stelle ich immer wieder fest. Da sind halt oft die Führungsstrukturen so inhabergeführt, oft noch schwierig. Da macht es, glaube ich, Sinn, dass sich viele mit dem Thema empathische und einfach echt bleiben. Ne?
Echt bleiben.
Es gibt ja einfache Tage, da fühle ich mich nicht so und dann muss ich auch nicht irgendwas vorspielen und das muss es auch nicht an irgendwelchen anderen auslassen, sondern kann mich auch mal erklären, heute nicht.
Ja, genau, das gehört auch dazu und das ist doch menschlich.
Ja, ich glaube, dann haben wir tatsächlich, wenn ich den anderen einschätzen kann und dann entsteht auch das Vertrauen und dann brauchen wir auch keinen Jack Nasher.
Genau, so ist es.
Ich danke dir für die Einblicke und das hat Spaß gemacht und danke für deine Zeit.
Absolut. Ich danke dir, Volker.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.